Ja, merci Ruth für die Begrüßung. Merci für die Einladung. Merci, dass ich diesen Sonntagmorgen mit euch feiern darf, mit euch Erntedank feiern. Das ist ein Privileg. Es ist für mich immer ein bisschen schwierig, eben, in welcher Rolle bin ich genau da. Das haben wir heute noch am Herfahren überlegt. Bin ich jetzt Leiter vom Bienenberg da? Bin ich als Co-Präsident von der Schweizer Mennoniten da? Bin ich als Lukas Amstutz da, als Mitglied der evangelischen Mennonitengemeinde Schänzli? Das gehört alles zu mir und in dem Sinn ist das einfach alles ein bisschen präsent heute Morgen. Ich freue mich einfach, dass ich da sein darf. Können wir die Präsentation starten? Ruth hat es gesagt, Ernten, Danken, Teilen, das ist der Dreiklang von heute Morgen für die Predigt. Das gibt uns ein bisschen den Leitfaden. Das sind drei Elemente, die Nick in Beziehung bringen an diesem Sonntagmorgen heute, in diesen paar Minuten von der Predigt. Ruth hat das vorher so schön gesagt, einleitend gesagt, und wir haben es mit diesem Film und diesen Bildern und diesen Worten sehr deutlich gehört hat. Man könnte ja meinen, wenn man so Erntedank feiert, wenn man sieht, was man alles hat können ernten, wenn man sich das vergegenwärtigen würde, wer so vor einem reich gedeckten Erntedanktisch steht oder vielleicht auch der darf sogar herhöckeln, für den scheint doch Dankbarkeit wie automatisch zu sein. Das kommt doch wie von selber. Erntedank, Dankbarkeit, Erntedank, das ist ja, gehört ja wie zusammen. Und das ist ja meistens schnell so, wenn wir uns das vergegenwärtigen, dass das tatsächlich passiert, dass es sich bei uns eine Art von Dankbarkeit einstellt für das, was man ernten kann im weitesten Sinn. Und doch zeigt meine Erfahrung, und ich denke, die ist nicht so weit weg von eurer Erfahrung in diesem Zusammenhang, dass Danken, Dankbarkeit vielleicht nicht immer so selbstverständlich ist, wie es scheint. Auch an einem Erntedankfest. Weil es gibt immer so Stimmen in uns, die sich melden. Ja, es war ja gut gewesen, aber es hätte ja noch besser können sein. Oder es war gut gewesen, aber was kommt denn nächstes Jahr? Längt es denn auch? Wird es dann auch wieder gut? Oder, ja, es war gut gewesen, aber links und rechts haben sie noch mehr gehabt. Und so weiter und so fort. Eine Stimme, die man plötzlich so im Ohr hat, die will man vielleicht nicht hören, aber sie sind dann doch irgendwie da. Und schon wird aus dieser Dankbarkeit vielleicht Formen von Unzufriedenheit, von Sorgen, von Neid. Darum glaube ich, dass zum Danken auch immer wieder neu zu denken gehört. Ihr merkt, wenn ihr es anschaut, ist ja nur ein Vokal, das sich verändert. Danken und Denken, das hat sehr, sehr viel miteinander zu tun. Weil der Zusammenhang von Denken und Danken oder Danken und Denken, der kann Verschiedenes auslösen. Wenn man darüber anfängt nachzudenken, für was man eigentlich dankbar sein kann, dann führt das eben häufig zur Dankbarkeit. Darüber nachdenken, für was bin ich dankbar? Und ich glaube, das ist vor allem dort wichtig, wo der Zusammenhang zwischen dem, wo man sagt und kann ernten, man manchmal vielleicht nicht so direkt sieht, wie wenn man das in der Landwirtschaft tut, beim Bauern, wo das noch sehr, sehr nah beieinander ist. Aber Denken, das kann dann vielleicht auch zu einer nachdenklichen Dankbarkeit führen. Nämlich dann plötzlich, wenn man sich überlegt, ja, was ist denn möglicherweise an Saat nicht aufgegangen? Was ist, wenn man die Ernte nicht in dem Mass einfahren konnte, wie man sich das erhofft oder erträumt hat? Vielleicht gibt es dann so Momente, wo man an einen berühmten Psalm denkt, wo man im Erntedank immer etwa vorliest oder bedenkt. Psalm 145. Alle blicken voll Hoffnung auf dich, Gott, und jedem gibst du Nahrung zur rechten Zeit. Du öffnest deine wohltätige Hand und alles, was lebt, wird satt. Ich sage euch ehrlich, der Psalmtext, der bleibt mir manchmal im Haus stecken. Natürlich gilt der für mich. Und das ist dankbar. Das ist Grund für Dankbarkeit. Aber beim Denken, beim Nachdenken, kommen mir natürlich eine Haufen Situationen von dieser Welt in den Sinn, wo Menschen das nicht erleben, wo nicht satt werden. Und auch wenn wir heute Erntedankfest feiern und Dankbarkeit pflegen, dann ist die Realität die, dass ein Haufen Menschen nicht satt werden. Und dann wird das mit dem Denken und Danken plötzlich ein bisschen komplizierter. Wir merken, Denken kann ich in Dankbarkeit führen, aber Denken kann ich eben auch ins Nachdenken bringen. Und das werde ich heute Morgen mit euch machen. Und ich werde das machen mit einem Bibeltext aus dem Markus-Evangelium, eine Geschichte über Jesus, wo man normalerweise nicht am Erntedankfest bedenkt. Aber wir machen das heute. Da, yes, super, merci. Die denken mit, das ist gut. Bin ich dankbar. Also der Text in Markus 12 geht es so. Als Jesus einmal dem Opferkasten gegenüber saß, sah er zu, wie die Leute Geld in den Kasten warfen. Viele Reiche kamen und gaben viel. Da kam auch eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Er rief seine Jünger zu sich und sagte: Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hineingeworfen. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles hergegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Also, eine Szene, Jesus mit seinen Jüngern, eine Szene, die spielt im Tempel. Im Bereich vom Tempel damals, Jesus ist dort mit seinen Jüngern. Und zwar sind wir jetzt so im Bereich von der Tempel-Schatzkammer. Da gibt es Opferkästen. Kästen, wo man sein Geld ablegen kann. Letztendlich Geld, das man spendet, auch aus Grund oder aufgrund von Dankbarkeit. Jetzt sind die Jünger dort mit Jesus, die beobachten das. Es ist übrigens so, wenn die Leute kommen und das Geld bringen, dann sind Priester dort, schauen das an, schauen, kontrollieren und werfen es dann selber in den Opferkasten. Also man sieht, wer wie viel gibt. Und jetzt beobachten das die Jünger, das Ganze. Und die Jünger sind wahrscheinlich, so merkt man, wenn man den ganzen Zusammenhang liest, sehr, sehr beeindruckt, was sie da sehen. Beeindruckt vor allem von den Menschen, die wahnsinnig viel Geld jetzt in die Opferkästen hineinlegen. Eindrücklich. Wow. Und dann ist Jesus, so typisch wie er eben ist, und sagt, ihr schaut das ganz falsche Ort. Schaut ganz das falsche Ort. Schaut dort hin. Wie widme? Wo? Dort hin. Schaut dort. Habt ihr gesehen? Zwei kleine Münzen hat sie eingeworfen. Das ist etwa ein Zehntel von einem damaligen Tageslohn. Das ist relativ bescheiden. Und doch, sagt der Evangelist hier, sie hat eigentlich alles gegeben, was sie zum Leben hatte. Jesus nimmt also die Jünger und sagt, schaut, ihr schaut den falschen Ort, wir schauen jetzt zusammen zu der Witwe. Jetzt ist es häufiger so, dass man so in der Geschichte mit diesem Text so umgegangen ist, dass man gesagt hat, die Witwe, die ist eigentlich das richtige Vorbild für uns. Sie gibt eigentlich, obwohl sie nicht so viel gibt wie die anderen, im Verhältnis gibt sie mehr. Sie ist so grosszügig, sie ist ein riesen Vorbild. Das ist Ausdruck von ihrer Dankbarkeit. Sie ist damit auch ein grosses Vorbild für uns am Erntedank, letztendlich aus Dankbarkeit auch zu teilen. Ich frage ein bisschen kritisch zurück heute Morgen. Ist die Witwe wirklich ein Vorbild? Natürlich. Wenn man das anschaut, und man merkt das schnell, wenn man den Text liest, ist beeindruckend, was die Witwe hier macht. Die Sympathien, die sind im Text ganz klar bei dieser Frau. Aber was ich interessant finde, ist, dass Jesus die Witwe interessanterweise nicht ausdrücklich lobt. Wie er das an anderen Stellen macht. Sagt nicht, hey, schaut die Witwen an, das ist super. Nehmt sie zum Vorbild. Macht es genau so wie sie. Das sagt Jesus hier nicht. Das sagen meistens die, die über Spenden reden. Um das zu verstehen, was hier passiert, ich komme nachher noch einmal auf diesen Text zurück, müssen wir einen kleinen Umweg machen ins Alte Testament. Und zwar ins Alte Testament zu der Sozialgesetzgebung. Wie geht man um mit Reich und Arm? Und in diesem Zusammenhang gehört letztendlich auch das, was wir so kennen, unter dem Zehnten geben, unter Dankbarkeit, was häufig auch im Zusammenhang mit Erntedank steht. Das scheint ja für uns manchmal so ganz klar zu sein, ja, 10% vom Einkommen, da ist immer noch die Frage, ja, brutto, netto oder was auch immer genau. Aber so grundsätzlich ist das etwa klar, gehört der Gemeinde und so weiter. So einfach ist es eben gar nicht. Weil das ist ein bisschen komplexer. Und das werden wir schnell zusammen anschauen. Wir gehen in das vierte Buch Mose Nummer ein und lesen dort folgenden Text. Und jetzt immer gut zuhören, wir gehen dann nachher wieder zu dem Markus zurück. Denn den Zehnten der Israeliten, den sie als Abgabe für den Herrn entrichten, habe ich den Leviten als Erbbesitz gegeben. Das ist eine Anweisung, die dazu dient, dass die Israeliten jedes Jahr der Zehnte von dem, was sie ernten, letztendlich zur Verfügung stellen für die, die nicht ernten können, weil sie nicht Land zur Verfügung haben. Das sind die Leviten, die im Tempel arbeiten. Darum sollen die Israeliten jedes Jahr den zehnten Teil für die Leviten abgeben. Ist aber noch nicht fertig. Wir gehen ein Buch weiter, 5. Buch Mose 14. Merken, jetzt sind wir plötzlich ganz klar im Erntekontext. Vom ganzen Ertrag deiner Saat sollst du den Zehnten geben, von dem, was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr. Und du sollst vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die er erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, den Zehnten deines Korns, deines Weins und deines Öls verzehren und die Erstgeburten deiner Rinder und deiner Schafe, damit du lernst, den Herrn, deinen Gott, alle Zeit zu fürchten. Ist aber der Weg für dich zu lang, dass du es nicht hintragen kannst, weil die Stätte zu weit entfernt ist von dir, also mit all deinen Schafen und so, kann man sich auch vorstellen, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu legen. Wenn der Herr, dein Gott, dich segnet, dann verkaufe es für Geld und nimm das Geld in deine Hand und geh zu der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird und kaufe für das Geld, worauf du Lust hast. Rinder, Schafe, Wein, Bier und was sonst dein Herz begehrt und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott, und sei fröhlich, du und dein Haus. Den Leviten aber, der an deinem Ort wohnt, sollst du nicht vergessen, denn er hat keinen Anteil und Erbbesitz neben dir. Also, wir haben einen Zehnten, der soll den Leviten zugutekommen, wir haben einen Zehnten, letztendlich mit dem machen wir ein Fest. Es ist nicht ganz klar, aber sehr wahrscheinlich, dass wir es hier mit zwei Formen von Zehnten zu tun haben. Also wir reden jetzt schon von 20%, nicht nur 10. Es wird beunruhigend. Der eine zehnte Teil jedes Jahr für die Leviten, der andere zehnte Teil, damit man es festmacht. Das ist doch eine besondere Art von Zehnten geben. Ein Fest. Entweder gerade mit diesen Viechern oder man verkauft sie und das Geld und kaufe, worauf du Lust hast. Mach eine Party. Jedes Jahr die zwei Sachen. Und jetzt kommt aber jedes dritte Jahr noch etwas dazu. Und das ist der nächste Text. Und dann sind wir da durch. Am Ende jedes dritten Jahres sollst du den ganzen Zehnten von deinem Ertrag jenes Jahres abgeben und niederlegen in deinem Ort. Dann soll der Levit kommen, der keinen Anteil und keinen Erbbesitz neben dir hat. Und jetzt der Fremde, die Waise und die Witwe, die an deinem Ort wohnen, und sie sollen sich satt essen, damit der Herr, dein Gott, dich segnet bei aller Arbeit deiner Hände, die du tust.
Also jedes dritte Jahr soll man den zehnten Teil von dem, was man ernten kann, letztendlich zentral abgeben, damit von dem Armenfürsorge praktiziert werden kann. Also wir sind jetzt bei 13. Das gibt im Durchschnitt, wenn es nicht jedes Jahr so ist, sondern nur, jetzt kommen wir sicher mal auf 23,33%. Ja. Das merkt man, das ist gang und gäbe gsi. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von einem jüdischen Historiker, wo das, wenn wir das nächste Zitat könnten weitermachen, wo das genau zum Ausdruck bringt, dass da offensichtlich mehrere Zehnten im Spiel gsi sind in der jüdischen Tradition. Außer den beiden Zehnten, das ist also der für die Leviten und der für die Party, welcher ihr jährlich abgeben sollt, und zwar einen für die Leviten, den anderen für die Gastmähler, das sind die zwei, he? Soll in jedem dritten Jahr noch ein dritter entrichtet werden, und zwar für die Verteilung an Witwen und Waisen. Also ein Zehnte, wo der Witwe, Waisen, den Armen soll zugutekommen. Das ist ein Gebot, wir nennen das Abgabegebot. Das alles gehört dazu. Es gibt eine zweite Sache, die tue ich nur ganz kurz erwähnen. Es gibt ein Sabbatgebot. Wenn wir das an die Folie werfen, an die Wange werfen, kannst du gerade die drei Punkte dazu nehmen. Alle sieben Jahre soll es Folgendes passieren in Israel. Wir sollen ein ganzes Jahr nichts machen. Feiern. Brach. Wir sollen in diesem siebten Jahr alle Schulden den Leuten erlassen, die Schulden angehäuft haben. Und wir sollen alle Sklaven, die, weil sie in Schulden geraten sind und sich selber haben müssen, als Arbeitskräfte für Sklaven, freilassen. Alle sieben Jahre das. Und dann alle 50. Jahr, und das gehört auch noch dazu, lass das noch. Auf 50. Jahr soll man dann letztendlich das Land wieder so verteilen, wie es ursprünglich war. Man nennt das Jubel- oder Halljahr. Jetzt, damit ihr das alles könnt, euch vorstellen könnt, bitte gut die nächste Folie. Das gibt ein relativ komplexes System. Alle drei Jahre, also jedes Jahr zwei Zehnte, einen für die Leviten und einen fürs Fest. Dann alles dritte Jahr 10% für die Witwen und Waisen. Alle sieben Jahre, das Sabbatjahr, wo man ein Jahr nichts machen soll und alles so ein bisschen wieder ja, Schulden erlassen, und dann alle 50 Jahre sowieso wieder zurück auf Feld 1. Es ist eine kleine verrückte Anweisung. Ja. Dies alles soll letztendlich dazu dienen, damit in Israel niemand muss Not leiden. Und selbst wenn es Notfall in Zeiten gibt, dass es ein System gibt, das dazu beitragen soll, dass es Hoffnung gibt. Dass Menschen nicht immer ärmer werden und Menschen nicht immer reicher werden. Darum gibt es dieses System. Und wenn ihr das anschaut, ist es ziemlich komplex und so. Und man fragt sich dann, was, 50 Jahre und alles wieder. Ist anspruchsvoll. Ist anspruchsvoll. Und wir ahnen, warum wahrscheinlich, soweit wir das heute wissen, dass in Israel nie praktiziert worden ist. Also, ein System, das dazu beitragen soll, dass Menschen leben können, dass die Reichen nicht immer reicher werden, dass alle leben können und dass für die Ärmere auch geschaut ist und es Hoffnung gibt. Mit diesem Hintergrund gehen wir noch einmal zu Markus 12, zu dieser Geschichte, wo wir vorher angefangen haben, Jesus im Tempel. Und wir lesen jetzt die Verse, die gerade vor dieser Geschichte sind, wie ich sie angefangen habe. Viele Leute hörten ihm Jesus zu, gerne zu. Und er lehrte sie und sprach: Hütet euch vor den Schriftgelehrten, denen es gefällt, in langen Gewändern einherzugehen und auf den Marktplätzen gegrüßt zu werden, und in den Synagogen den Ehrensitz und bei den Gastmählern die Ehrenplätze einzunehmen, die Häuser der Witwen leer fressen und zum Schein lange Gebete verrichten. Sie werden ein umso härteres Urteil empfangen. Schon hier sind wir im Tempel.
Und Jesus beobachtet die Leute und sagt, Achtung. Habt ihr gesehen, die Schriftgelehrten, der mit ihren schönen Kleidern? Das ist ein Ausdruck, der ihren Luxus letztendlich zum Ausdruck bringt, der Status vermittelt. Jetzt wäre es aber gerade die Aufgabe dieser Schriftgelehrten, dafür zu sorgen, dass das, was wir vorher angeschaut haben, das System in Israel durchgesetzt wird. Wo dazu sollen beitragen, dass alle leben können, dass es das Prinzip gibt vom Teilen letztendlich miteinander. Und jetzt schaut der eine Satz oder der Teilsatz, anstatt dass sie das machen, fressen sie die Häuser der Witwe leer. Ja, jetzt gerade im Anschluss an diesen Abschnitt kommt die Geschichte von dem Opfer der Witwe, wo ihre letzten beiden Münzen einwirft. Und ich denke, auf dem Hintergrund von hier gibt das ein neues Licht. Weil die arme Witwe ist, so wie ich das verstehe hier, nicht ein Vorbild, sondern sie ist ein Opfer. Sie ist ein Opfer von einem System, das den Ärmsten von den Ärmsten noch das Letzte nimmt, anstatt ihnen zu geben. Darum ist für Jesus die Witwe kein Vorbild. Natürlich sei ich grosszügig, das ist grossartig, aber anstatt dass sie die letzten zwei Münzen noch reinwirft, hat die Schriftgelehrte gescheiter in den Opferkasten reingereckt und gesagt, nimm, du brauchst es. Auf Hintergrund von dieser alttestamentlichen Anweisung, die wir vorher gehört haben. Die Witwe wird letztendlich Opfer von einem ausbeuterischen System. Ich glaube darum, Spenden bedeutet nicht, dass eine arme Witwe noch ihren letzten Rappen geben muss, sondern dass die Witwe Geld bekommt, anstatt gibt. Man kann sich darum fragen, und ich frage das jetzt ernsthaft, sollte es in der Kirche, in der Gemeinde, nicht so sein, dass es Leute gibt, die Geld bekommen, anstatt geben? Ich komme so zu ein paar zusammenfassenden Gedanken. Ernten, danken, teilen. Wer darf ernten in seinem Leben, der soll dankbar sein. Der soll sogar feiern. Ihr habt vorher gelesen, was man alle Jahre mit dem Zehnten macht. Ein Fest. Kaufe dir, worauf du Lust hast. Das ist nicht, ja, jetzt muss ich ja. Ja? Nein. Macht es fest mit denen, die ihr gerne habt. Teilt, ist gut. Freut euch daran, feiert. Wer ernten darf, soll drittens aber auch teilen. Mit denen, die weniger haben. Und hinter dem stehen für mich ein paar ganz grundlegende Überzeugungen, mit denen möchte ich meine Predigt heute Morgen abschließen. Wenn wir noch eine Folie weitergehen können, jetzt einfach eins nach dem anderen. Wer dankbar teilt, und ich glaube, das ist das, was Erntedank dazu einlädt. Wer dankbar teilt, sorgt letztendlich für Gerechtigkeit. Und hat damit Anteil an dem, wo Gott zu tiefst innen im Herzen liegt. Die Anweisungen, die wir von euch gezeigt haben im Alten Testament, da geht es nicht darum, die Menschen zu ärgern, zu plagen. Sondern das ist ein System, das ist eine Gottes Idee, damit Menschen wirklich leben können. Und zwar alle können leben. Und wer dankbar teilt, nimmt an dem Anliegen von Gott letztendlich teil. Nächster Punkt. Wer dankbar teilt, glaubt und vertraut. Weil anstatt immer die grösste Ertragsmaximierung anzustreben, ist hier letztendlich ein grosses Vertrauen, dass Gott immer wird geben wird, was wir brauchen. Und darum teilen wir, was wir haben. Wer dankbar teilt, befreit sich selber von Neid und Profitgier. Teilen ist etwas sehr Heilsames, weil es tut uns davon heilen, immer und immer mehr zu wollen. Wer dankbar teilt, weiss,
Am Schluss gehört alles Gott. Die ganze Ernte. Nicht nur 10%. Alles, was wir haben, gehört letztendlich Gott. Und darum ist mit allem, was wir haben, letztendlich die Frage, wie setzen wir das ein, wie bringen wir unsere Dankbarkeit zum Ausdruck und wie teilen wir es mit den Menschen, die es brauchen. Und das Letzte, wer dankbar teilt, der übt sich immer wieder neue Grosszügigkeit. Und imitiert damit letztendlich Gott selber, wo ihre grosse, verschwenderische Grosszügigkeit gibt, sogar denen, die nicht fragen, wer er ist. Wenn wir teilen, dann haben wir Teil an dieser Grosszügigkeit von Gott, an dem, wo Gott am Herzen liegt. Ernten, danken und teilen. Amen.